Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen. Justizminister Blocher verwahrt sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Affäre Rorschacher. Dies, nachdem der Bundesrat beschlossen hat, das Thema von einem unabhängigen Rechtsexperten beurteilen zu lassen. Die deutschen Behörden verhaften drei Männer, die schwere Terroranschläge vorbereitet haben sollen. Wir fragen nach Zusammenhängen und Folgen. Wir fragen weiter nach den Absichten der US-Regierung. Ihr General im Irak denkt laut über eine Truppenreduktion nach. Walter Lackeur erläutert im Echo, was damit gemeint ist. Im Osten Kongos wird heftig gekämpft, Tausende sind auf der Flucht. Der Grund? Spannungen zwischen Hutus und Tutsis. Und wir fragen nach der Lage in Peru, drei Wochen nach dem Erdbeben, von dem niemand mehr spricht. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Der Bundesrat reagiert auf Medienberichte über eine angebliche Verschwörung, die zur Absetzung des früheren Bundesanwalts Valentin Rorschacher geführt haben soll. Bundesrat Blocher betonte, ihm sei kein Komplott bekannt und er sei auch in kein solches involviert. Alexander Sauter berichtet.
Überraschend trat Justizminister Christoph Blocher heute Nachmittag vor die Medien. Er wisse nichts von einem Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt Valentin Rorschacher. Laut Medienberichten soll Rorschachs Rücktritt im vergangenen Sommer die Folge einer Intrige sein, in die auch Bundesrat Christoph Blocher involviert gewesen sein soll. Diesen Vorwurf wies er heute zurück.
Von einem solchen Komplott weiß ich nichts. Ich bin in keines involviert. Und das ist wichtig, weil ich nämlich bei der Trennung von Herrn Rorschacher dabei war. Das sind Hirngespinste, kann ich Ihnen nichts anderes sagen.
Hintergrund der Vorwürfe gegen den Justizminister: Die Nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission GPK wird einen Bericht rund um den Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Rorschacher verfassen. Da auch Blochers Justiz- und Polizeidepartement Gegenstand des GPK-Berichts ist, hat der Bundesrat heute die Ernennung eines unabhängigen Rechtsberaters beschlossen. Dieser solle zu Handen des Bundesrates den Bericht analysieren und nicht Justizminister Blocher. Man wolle jeglichen Anschein der Befangenheit beiseite schaffen, begründete Bundesrat Pascal Couchepin den Entscheid.
Aus dem Bundeshaus Alexander Sauter. Die Nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission teilt soeben mit, sie werde noch heute Abend über Vorfälle im Justizdepartement informieren. Ihr Bericht werde gleichzeitig veröffentlicht. Wegen wiederholter Indiskretionen aus laufenden Ermittlungen hat der Bundesrat einen außerordentlichen Bundesanwalt eingesetzt. Es handelt sich um Pierre Cornu, den Generalstaatsanwalt des Kantons Neuenburg. Er geht auch möglicher Urkundenfälschung nach. Weil sich die Untersuchung auch gegen Mitarbeitende der Bundesanwaltschaft und des Bundesamts für Polizei richten könnte, kann die Bundesanwaltschaft das Verfahren nicht selbst führen. Der Bundesrat trägt der positiven Wirtschaftsentwicklung Rechnung und erhöht den Mindestzinssatz der Pensionskassengelder um 0,25% von heute 2,5 auf 2,75%. Die Gewerkschaften wollten eine Erhöhung auf 3%. Die Pensionskassen hätten gute bis hervorragende Renditejahre erlebt. In Deutschland haben die Sicherheitskräfte drei Terrorverdächtige festgenommen. Sie hatten nach amtlichen Angaben den Plan, in Diskos, Gaststätten und Flughäfen möglichst viele amerikanische Bürger zu töten. Die drei Männer, zwei Deutsche und ein Türke, hätten 12 Fässer mit über 700 Kilogramm Sprengstofflösung gekauft und durch halb Deutschland gefahren. Sie hätten in einem Ferienhaus östlich des Ruhrgebiets mit dem Bau der Bomben begonnen, deren Sprengkraft höher gewesen wäre als bei den verheerenden Anschlägen von Madrid und London. Zur Gefährlichkeit der Terrorplaner Innenminister Wolfgang Schäuble.
Die Täter, die waren nun hochprofessionell, offensichtlich in Pakistan in den Ausbildungslagern ausgebildet. Und offensichtlich, nach dem, was bisher bekannt geworden ist, haben sie auch die Aufforderung zu den Taten auch aus diesem Netzwerk bekommen.
Nach der Entdeckung der drei Terroristen wurden in Westdeutschland 40 Objekte durchsucht. Als Koordinator und Logistiker wird ein junger, zum Islam übergetretener Deutscher genannt. Das Europaparlament will das Verbot von Flüssigkeiten im Handgepäck von Flugpassagieren überprüfen. Ein Sicherheitsgewinn bei der Terrorbekämpfung sei nicht ersichtlich, erklärten EU-Abgeordnete in Straßburg. Im Juli sprachen sich auch die Schweizer Flughafenbetreiber gegen die Massnahme aus, die wenig Nutzen, hohe Kosten und einen riesen Abfallberg bringen. EU-Verkehrsminister Barrot erwiderte im Parlament, gerade die jüngsten aufgedeckten Fälle in Deutschland und Dänemark zeigten, dass zurzeit keine Risiken eingegangen werden dürften. Das EU-Parlament bleibt skeptisch gegenüber Großlastwagen. Es fordert, dass die EU diese 60 Tonnen nur für bestimmte Straßen erlaubt, denn die meisten Straßen und Brücken seien solche Belastung nicht gewachsen. Zudem würden sogenannte Gigaliner die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene gefährden. Der Bau von Minaretten bleibt im Kanton Bern erlaubt. Das Kantonsparlament hat die SVP-Forderung für ein Bauverbot deutlich abgelehnt. Es argumentierte, wie die Regierung mit der Glaubensfreiheit und dem Gebot der Rechtsgleichheit in der Verfassung. Die Schweiz unterstützt den Friedensprozess und den Aufbau staatlicher Strukturen in Südsudan mit zivilen Experten. Diese kommen aus dem Verteidigungsdepartement. Ein Team von 3 Experten soll ständig im Süden Sudans anwesend sein. Ihre Tätigkeit findet aber nicht in einem militärischen Rahmen statt. Sie ist mit der Regierung Sudans, der Führung des teilautonomen Südsudans, der UNO und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz abgesprochen. Zurzeit weilt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in der westsudanesischen Krisenregion Darfur, wo er auch Flüchtlingslager besuchte. In Iran sind 21 Todesurteile öffentlich vollstreckt worden. 17 durch den Strang hingerichtete seien Drogenschmuggler, teilte das staatliche Radio mit. In Iran können Mord, Vergewaltigung, bewaffneter Raub, Drogenschmuggel und der Abfall vom islamischen Glauben mit dem Tod bestraft werden. Nach jahrelangem Streit mit Lettland hat das russische Parlament den Vertrag über den Grenzverlauf angenommen. Damit anerkennt Moskau offiziell 200 bisher strittige Kilometer der Außengrenze zur EU und zur NATO. Noch ungelöst ist aus russischer Sicht die Diskriminierung der starken russischen Minderheit in Lettland. Und Streit gibt es immer noch um die Grenze zwischen Estland und Russland. Weizen wird immer teurer. Sein Preis stieg an der wichtigen Börse von Chicago auf einen neuen Höchststand. Innerhalb eines Jahres hat sich der Preis für das Getreide damit verdoppelt. In Europa wird wegen der starken Regenfälle, auf der südlichen Halbkugel wegen Dürre mit Ernteeinbußen gerechnet. Neuwagen in der Schweiz stoßen mehr CO2 aus als jene in den EU-Staaten. Mit 187 Gramm CO2 auf 100 Kilometer liegen die in der Schweiz gekauften Neuwagen deutlich vor den EU-Staaten mit 160 Gramm. Das zeigt eine Rangliste der Europäischen Verkehrsorganisation Transport und Umwelt.
Staatsaffäre? Fragezeichen. Ein Jahr nach dem forcierten Abgang des Bundesanwaltes wird das Thema Rorschacher täglich heißer. Und der Wahlkampf dient auch nicht zur Abkühlung. Terror, Ausrufezeichen. Die deutsche Polizei nimmt 3 Männer fest, die Schlimmes vorhatten. Schlimmeres als die Anschläge von London oder Madrid. Die Fakten und die Frage, was das für die innenpolitische Diskussion in Deutschland heißt. Rückzug, Fragezeichen. George Bush und sein General im Irak machen Andeutungen, die nach Anfang vom Ende klingen. Stimmt, meint Walter Lackhöre in Washington und erklärt, weshalb. Tausende auf der Flucht. Die Ursachen für die Kämpfe im Osten Kongos haben 2 Namen, Hutus und Tutsis. Zehntausende noch immer in Not, die Lage 3 Wochen nach dem Erdbeben in Peru. Und im Dossier Ombudsmann der Roma. Ungarn will etwas für seine Minderheiten tun, aber solange es nur wenig kosten darf, wird es nur wenig bringen. Echo der Zeit. Bundesrat Blocher verwahrt sich dagegen, an einem Komplott zum Sturz seines Bundesanwaltes Rorschacher beteiligt gewesen zu sein. Kurz bevor er dies an einer Medienkonferenz betont hat, ließen seine Regierungskollegen wissen, die Ergebnisse der Untersuchung, die genau diesem Komplott nachging, diese Ergebnisse solle nicht die Regierung selber, nicht der Justizminister selber, sondern ein von ihr eingesetzter Rechtsberater beurteilen. Sehr ungewöhnliche Vorgänge heute Nachmittag im Bundeshaus. Zuerst die Fakten. Philipp Burkhardt.
Wilde Gerüchte und Spekulationen kursieren seit Tagen in den Medien. Bundesrat Christoph Blocher sei im letzten Jahr an einem Komplott gegen Bundesanwalt Valentin Roschacher beteiligt gewesen, das im Endeffekt zu dessen abruptem Rücktritt geführt habe. Justizminister Blocher hat diese Hirngespinste, wie er sie bezeichnet, kategorisch zurückgewiesen.
Das ist ein, für mich ein Ammenmärchen. Ich weiß nicht, auf welchen Unterlagen ein Ammenmärchen beruht. Aber ich war ja selbst dabei. Da wüsste ich, ja, also, wenn ich involviert wäre, wüsste ich sowieso.
An den ganzen Gerüchten sei absolut nichts, betonte Bundesrat Blocher. Und er sei auch nie von Seiten der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates, die den Fall untersucht, mit solchen Vorwürfen konfrontiert worden.
Ich kann Ihnen auch mit gutem Gewissen sagen, es ist nichts. Also mindestens nichts, wo ich involviert bin, weil das hätte ich ja gemerkt.
Blocher beteuerte, dass er nie mit Bundesanwalt Valentin Roschacher über den Fall des Privatbankiers Oskar Hollenweger gesprochen habe, der von der Bundesanwaltschaft untersucht wird. Dieser Fall hat ja letztlich zum Sturz Roschachers geführt, nachdem die Weltwoche aufgrund von vertraulichen Dokumenten enthüllte, dass die Bundesanwaltschaft mit einem ehemaligen Drogenboss aus Kolumbien zusammengearbeitet hatte. Der Justizminister bestätigte hingegen, dass er sich kurz vor dem Rücktritt des Bundesanwaltes auf seinem Schloss in Rezüns mit dem Präsidenten der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes Emanuel Hochstrasser getroffen habe, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Einen Verstoß gegen die Gewaltentrennung will Bundesrat Blocher darin jedoch nicht erkennen. Er ließ aber durchblicken, dass ihm die Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht genau dies vorwirft. Er habe einen Entwurf dieses Berichtes Anfang August erhalten und der Kommission zurückgeschrieben, dass er tendenziös sei.
Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon frühzeitig der Unterkommission mitgeteilt, dass die ganzen Untersuchungen tendenziös erfolgt sind. Und diese offensichtlichen Indiskretionen über Dinge, von denen ich nichts weiß, legen natürlich haben den Eindruck verstärkt.
Worauf der Justizminister den Spieß umdrehte und von einem möglichen Komplott gegen seine Person sprach, mit Hinweis auf die Plakate der SVP, die seit Tagen von einem angeblichen Geheimplan gegen Bundesrat Blocher sprechen.
Wenn ein Komplott vorliegt, dann habe ich auch bald das Gefühl, dass meine Partei recht hat mit dem geheimen Plan, muss ich Ihnen sagen. Ich habe bis jetzt immer gesagt, ja, ein Plan besteht wahrscheinlich schon, aber ob ein geheimer, weiß ich nicht. Aber ich habe, je länger mehr, auch das Gefühl, hier geht es um geheime Pläne. Wer da alles involviert ist, weiß ich nicht.
Dass der Bundesrat heute Morgen einen unabhängigen Rechtsberater eingesetzt hat, kommentierte Bundesrat Blocher mit den Worten, er habe nichts gegen eine solche Lösung und er sei auch froh, dass die Beurteilung der ganzen Sache von jemand anderem vorgenommen werde.
Da ist von ziemlich viel verschiedenen geheimen Plänen die Rede. Im Beitrag von Philipp Burkhardt über das, was heute an Ungewöhnlichem im Bundeshaus zu hören war. Es stellt sich die Frage, worauf läuft das alles hinaus? Bundesrat Blocher weist die Komplottvorwürfe heftig und entschieden als ehrverletzend zurück, das in einer eigens einberufenen Pressekonferenz Philipp Burkhardt. Was schließen Sie daraus?
Es sind heute eigentlich zwei außergewöhnliche Dinge passiert hier im Bundeshaus. Einerseits die Einsetzung dieses unabhängigen Rechtsberaters. Das ist noch nie vorgekommen, dass die Regierung einen neutralen beiziehen muss, um einen Parlamentsbericht zu beurteilen. Und das zweite Ungewöhnliche, dass ein Bundesrat Christoph Blocher zu einer Medienkonferenz einberuft und Vorwürfe zurückweist, die noch gar nicht offiziell veröffentlicht sind. Sie werden aber, das ist eben erst bekannt geworden, heute Abend noch veröffentlicht. Um 20 Uhr wird die Geschäftsprüfung Kommission des Nationalrates eine Medienkonferenz veranstalten und ihren Bericht vorlegen.
Kann man aus der ganzen Hektik, die jetzt stattfindet, schließen, dass in diesem Bericht offensichtlich einiges drinstehen muss? Wegen eines einfachen Zeitungsartikels würde die ganze Hektik kaum ausbrechen.
Das ist wohl so und Bundesrat Blocher hat das eben auch durchblicken lassen, indem er sagt, dieser Bericht sei tendenziös. Also da werden auf jeden Fall gravierende Vorwürfe gegen seine Person in diesem Bericht zu lesen sein. Und das wird die Diskussion ziemlich anheizen in den nächsten Tagen.
Und deswegen, weil da möglicherweise, oder der Bundesrat weiß ja Bescheid, was in diesem Bericht drinsteht, Vorwürfe enthalten sind gegen Blocher, ernennt man diesen unabhängigen Rechtsberater. Hat Blocher nicht recht oder hat der Bundesrat nicht recht, wenn er sagt, das ist ein völlig normaler Vorgang? Man kann ja nicht den Justizminister selber diese Vorwürfe prüfen lassen, die über ihn oder gegen ihn erhoben werden.
Das ist faktisch sicher nicht falsch, aber dahinter steht wohl die Tendenz oder die Absicht des Bundesrates, dass er sich wappnen will gegen das, was kommt. Offiziell sagt der Bundesrat heute, oder Bundesrat Pascal Kuschmer hat es gesagt, die Idee kam nämlich von ihm, dass der Rechtsberater diesen Bericht objektiv beurteilen solle, damit nicht der Vorwurf entstehe, die Regierung sei irgendwie vom Justizminister parteiisch informiert worden. Das ist, wie gesagt, die offizielle Version. Inoffiziell hingegen ist klar, der Bundesrat möchte sich für den Fall absichern, dass dem Justizminister, wie erwartet, gravierende Vorwürfe gemacht werden. Dann wird es für die Regierung erheblich leichter sein, wenn sie einen Neutralen vorschicken kann, als sich selber um die ganze Sache kümmern zu müssen.
CVP-Präsident Darbele spricht in aller Vorsicht, aber sicher nicht ohne Absicht, das Wort Staatsaffäre aus. Hat diese Geschichte das Potenzial dazu?
Also das Problem ist ja, dass der Justizminister nicht in laufende Verfahren der Bundesanwaltschaft eingreifen darf. Es gibt die Gewaltentrennung in der Schweiz. Und wenn sich irgendwie erhärten ließe, dass er das gemacht hat, dass er versucht hat, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen oder dass er das Verfahren zum Anlass genommen hat, um Valentin Rohschacher zum Rücktritt zu zwingen, dann hätte der Justizminister ein großes Problem und dann hätte auch die Schweiz eine Staatsaffäre.
Mit welcher Konsequenz? Wir wählen am 21. Oktober ein neues Parlament, gesetzt den Fall jetzt mal, schauen wir mal voraus, hypothetisch, Blocher kommt massiv unter Druck. Was für Auswirkungen könnte das haben, zum Beispiel für seine Partei?
Also Fakt ist ja, dass die SVP die Person Blocher selber in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gestellt hat mit diesen Inseraten, die in den letzten Tagen erschienen sind, wo von einem Geheimplan gegen Bundesrat Christoph Blocher gesprochen wird, den die anderen Parteien gegen ihn ausgeheckt hätten. Wenn nun tatsächlich Vorwürfe gegen Christoph Blocher erhärtet sind, dann wird erst recht die Person Blocher in den Mittelpunkt kommen. Das wird alle anderen Themen in den nächsten Wochen überdecken. Wem das letztlich nützt, das wird man am 21. Oktober wissen.
Aber es müsste nicht zwangsläufig der SVP schaden.
Das müsste nicht unbedingt schaden, das haben Sie schön ausgedrückt.
Besten Dank. Erste Einschätzungen einer bis heute Abend mindestens noch ziemlich undurchsichtigen Lage. Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Entsetzlich. Das ist das Eigenschaftswort, das der Spiegel verwendet, wenn es darum geht zu beschreiben, was die Verdächtigen im Sinn gehabt haben sollen. In Deutschland ist es den Sicherheitsbehörden offenbar gelungen, ein großes Blutbad zu verhindern. Sie nahmen gestern in Nordrhein-Westfalen 3 Verdächtige fest, und zwar just als diese versuchten, erste Sprengsätze zusammenzubauen. Das beschlagnahmte Material hätte nach den Ermittlern gereicht, um 550 Kilogramm TNT zu produzieren, also Bomben, die deutlich mehr Sprengkraft gehabt hätten als jene in Madrid oder London. Zuerst die Fakten, soweit sie bisher bekannt sind, Ursula Hürzler in Berlin.
Monatelang waren die Sicherheitsbehörden den 3 Terrorverdächtigen auf den Fersen. Heute, nach den erfolgreichen Festnahmen, war den Ermittlern die Erleichterung deutlich anzumerken. Hätten die Islamisten ihre Pläne nämlich umsetzen können, das Blutbad wäre immens gewesen. Welche Ziele die 3 Männer genau im Auge hatten, steht noch nicht definitiv fest. Während anfänglich vom Frankfurter Flughafen und dem US-Militärstützpunkt Ramstein die Rede war, sprach Bundesanwältin Monika Harms später von ganz anderen.
Als mögliche Anschlagsziele nahmen die Beschuldigten von Amerikanern besuchte Einrichtungen wie etwa Diskotheken, Pubs oder Flughäfen in Aussicht, vor denen mit den Sprengstoffsubstanzen beladene Fahrzeuge zur Detonation gebracht und eine Vielzahl von Personen getötet oder verletzt werden sollten.
Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatten die 3 Männer offenbar vor, die Autobomben gleichzeitig an verschiedenen Orten zu zünden. Wann genau, darüber gibt es bisher nur Spekulationen. Klar ist allerdings, dass die Anschläge von langer Hand geplant waren. Bereits vor Monaten hatten sich die Tatverdächtigen in Hannover 730 Kilogramm Chemikalien beschafft und die Fässer unter anderem im Schwarzwald in einer Garage zwischengelagert. Nun, da sie in einem Ferienhaus im Sauerland mit dem Bau der Sprengsätze beginnen wollten, schnappte die Falle zu. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Türken und 2 Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Alle 3 haben sich offenbar in einem Trainingslager in Pakistan für ihre Anschläge ausbilden lassen und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland eine Zelle der Islamischen Dschihad-Union gegründet. Die Ermittler kamen ihnen auf die Spur, nachdem einer der mutmaßlichen Täter im letzten Dezember US-amerikanische Kasernen in Hessen ausgespäht hatte. Seither wurde der junge Deutsche aus Ulm als sogenannter Gefährder eingestuft und rund um die Uhr überwacht. Eine Maßnahme, die nun auch dank der Zusammenarbeit mit US-Behörden zu den heutigen Festnahmen führte. Dafür gab es am Nachmittag Lob von der Kanzlerin persönlich. Aber Angela Merkel warnte auch davor, die Bedrohung in Deutschland zu unterschätzen.
Ich halte das für einen sehr, sehr großen Erfolg. Daran haben viele mitgewirkt und deshalb ist hier der Dank an erster Stelle. Zum Zweiten zeigt es, dass die terroristischen Gefahren auch bei uns im Land nicht abstrakt sind, sondern dass sie real sind.
Wie real wird sich vielleicht bald noch genauer zeigen, denn inzwischen wurde nicht nur gegen die drei Terrorismusverdächtigen Haftbefehl ausgestellt, die Polizei hat auch weitere 40 Razzien durchgeführt. Über das Ergebnis wird später informiert.
Soweit, was bisher über die Verhaftungen in Deutschland und deren Hintergründe bekannt ist. Ich stellte auch Ursula Hürzeler einige Fragen zu ihrem Beitrag. Das ist ja nicht der erste Fang. Die deutsche Terrorabwehr scheint offenbar sehr gut zu funktionieren.
Nun, diesmal hat die Zusammenarbeit offenbar wirklich hervorragend geklappt und das ist sicher eine stolze Leistung, wenn man bedenkt, wie viele Ämter da vom Verfassungsschutz über das Bundeskriminalamt bis zu den Länderpolizeien und dem amerikanischen Geheimdienst eingespannt waren und das über Monate. Von Genosse Zufall bei der Festnahme kann man da wirklich nicht mehr reden. Beim letzten Mal bei den sogenannten Kofferbombern in Köln vor einem Jahr war das noch anders. Damals waren da zwar die beiden Täter auch von Überwachungskameras erfasst worden, aber wenn der Zünder an ihren Bomben nicht geklemmt hätte, dann wären die Ermittler wohl zu spät gekommen. Ein Detail übrigens noch, das mir interessant scheint, die jetzt gefassten mutmaßlichen Terroristen haben durchaus gewusst, dass sie überwacht wurden. Es war ihnen aber offenbar völlig egal. Für die Fahnder war das ein klares Indiz dafür, dass die drei bis zum Äußersten gehen würden und keinerlei Angst hatten, notfalls eben bei einem Anschlag zu sterben.
Es findet ja eine politische Diskussion statt in Deutschland über Schnüffelstaat, wo überwacht man zu viel. Das Thema Schnüffelei ist ein ständiges Thema. Offenbar ist man aber immerhin einigermaßen erfolgreich mit diesen Maßnahmen.
Ja, das kann man sagen. Und grundsätzlich sind die meisten Antiterrormaßnahmen ja bereits von Otto Schily von der SPD durchgesetzt worden und Wolfgang Schäuble führt diesen Kurs jetzt einfach weiter. Aber natürlich fühlt sich der Innenminister jetzt bestätigt.
Er tritt ein, speziell jetzt in letzter Zeit, für eine Online-Überwachung. Das Thema Trojaner, also dass man Viren in fremde Computer setzt, die einem herausmelden, was da geht auf diesem Computer. Wird das Schäuble politisch stärken in dieser Diskussion?
Ja, das ist schwer abzuschätzen. Im Moment ist einfach auffallend, und das war doch beeindruckend, wie tief diese Geschichte gespielt wurde am heutigen Tag. Niemand wollte eigentlich diesen Fahndungserfolg instrumentalisieren. So hat Wolfgang Schäuble an der Pressekonferenz gesagt, es sei keine Online-Überwachung diesmal durchgeführt worden beim jüngsten Fall. Das sei schließlich verboten in Deutschland und daran halte er sich. Also von daher kann man sagen, also zurückhaltend, aber natürlich wird die Diskussion weiterführen. Und der Innenminister von Baden-Württemberg hat heute Nachmittag jedenfalls schon mal gesagt, wenn man wirklich online hätte ausspionieren können, dann hätte man sehr viel Zeit gespart und auch sehr viele Beamte.
Ursula Hürzeler in Berlin. Nächster März, das könnte durchaus sein, sagt der US-General, der die Truppen im Irak befehligt. Und er sagt das über den möglichen Beginn eines US-Truppenabzuges. David Petraeus weist darauf hin, dass die in den letzten Monaten erfolgte Aufstockung von Truppen nicht endlos durchgezogen werden könne, dass dies die Armee überstrapaziere. Präsident Bush macht auch erste leise Andeutungen auf eine mögliche Reduktion mit dem Hinweis, dass die Zusammenarbeit der amerikanischen Truppen mit sunnitischen Stammesfürsten dazu geführt habe, dass sich die Situation in der umkämpften Anbar-Provinz beruhigt habe. Ich sprach mit einem der bekanntesten Strategieexperten in Washington, mit Walter Lacker, und fragte ihn, ist dies der Anfang vom Ende? Beginnt die Bush-Regierung, den Rückzug einzuleiten?
Wahrscheinlich ja. Militärisch steht die Lage besser als irgendeine Zeit seit einem Jahr. Politisch ist eine ganz andere Sache. Politisch hat man kaum Fortschritte gemacht. Und hier ist man in Washington eigentlich skeptisch, denn mehr und mehr Leute überzeugen sich davon, dass Irak eigentlich ein künstliches Gebilde war Und man bezweifelt, dass man dieses künstliche Gebilde irgendwie am Leben halten wird. Jedenfalls nicht in der Form, wie es in der Vergangenheit war.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf die Tatsache, dass man jetzt offenbar an Rückzug zu denken beginnt, auch bei Bush. Was ist der wirkliche Grund? Ist das, wie Sie jetzt sagen, dass die Lage sicherer geworden ist? Oder wie Petraeus ja sagt oder andeutet, dass das Militär diese Kadenz gar nicht durchhalten kann?
Nein, ich würde sagen, der Grund ist zunächst mal der Druck innerhalb Amerikas und zweitens, dass es den Amerikanern gelungen ist, mit den Stämmen irgendwie eine Übereinbarung zu erzielen und dass die jetzt einen erheblichen Teil der Aufgabe übernehmen, die in der Vergangenheit die Amerikaner gemacht haben. Ich spreche da vor allem über das Gebiet zwischen Bagdad und der syrischen Grenze, weniger in den Städten. Die Amerikaner waren über das ganze Land verstreut. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht in gleichem Maße notwendig sein.
Wenn die Sicherheitslage das Ausschlaggebende wäre, dann, Sie haben es angesprochen, ist es ja so, dass in den Städten noch gar nichts sicher ist. Da müsste man die Soldaten ja innerhalb des Irak verlagern und nicht abziehen.
Ja, nur das nehme ich an, man weiß es nicht, aber möglicherweise gibt es auch noch gar keine klare amerikanische Strategie. Ich glaube, die Strategie wird sein, dass man die Amerikaner irgendwo konzentriert, innerhalb oder außerhalb des Iraks, in der Nähe. Von einem gänzlichen Abzug aus der ganzen Gegend ist meiner Meinung nach nicht die Rede.
Wie weit hat eine Rolle gespielt, wenn man jetzt umzudenken beginnt, dass die Briten sich aus Basra zurückziehen und dass vor allem die Demokraten angekündigt haben, dass sie jetzt im Kongress enorm Druck machen werden? Mit der Begründung, man hat immer gesagt, im September schauen wir wieder, jetzt ist September.
Ja, ich glaube, die Demokraten werden, sie haben zwar damit gedroht, aber sie werden doch ziemlich vorsichtig sein. Denn einerseits brauchen sie den Irak natürlich auch in den Wahlen als Hauptargument gegen Bush. Aber andererseits wissen Sie, dass wenn Sie die nächsten Wahlen gewinnen, dass Sie mit einer Lage konfrontiert sein werden, die gar nicht einfach sein wird. Infolgedessen wollen Sie vorsichtig sein und Sie wollen nicht in die Geschichte eingehen als die Partei der Niederlage. Infolgedessen glaube ich, man wird einen Lärm machen im Kongress, aber nicht so sehr, wie es im Moment scheint.
Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, dass auf beiden Seiten, bei den Republikanern wie bei den Demokraten, als wie deutlicher wird, man will rausgehen, aber bei beiden nicht klar ist, wie das geschehen soll.
Genau, genau. Es gibt die verschiedenen, hier nennt man das Exit-Strategien, aber keine davon ist gut. Manche sind noch schlechter als die anderen, aber jede, wie ich glaube Kissinger sagt und andere auch vor ihm, es gibt keinen Ersatz für einen Sieg und einen Sieg wird es nicht geben.
Sie haben zu Beginn gesagt, man beginnt in Washington zu verstehen, dass dieses Land eigentlich ein künstliches Gebilde sei und unklar sei, wie man das jetzt noch zusammenhalten sollte. Ist das nicht etwas, was man schon die ganze Zeit gewusst hat?
Ja, man hätte es wissen sollen, aber man wusste sehr wenig über Irak. Ich bin neulich auf einen sehr interessanten Brief gestoßen. Irak entstand bekanntlich nach dem Ersten Weltkrieg. Und die beiden Menschen, die sich am meisten dafür einsetzten, war einerseits Lawrence of Arabia und Gertrude Bell. Gertrude Bell beging Selbstmord im Jahre 1924. Und Lawrence schrieb danach ihren Eltern, sagte, wir haben uns so für dieses Land eingesetzt. Und doch scheint es uns, es war eine Fehlleistung. Das Land irgendwie gehört nicht zusammen. Das war im Jahre 1924. Aber diese Dinge sind natürlich in Vergessenheit geraten und man hat sie auf schmerzliche Weise wieder lernen müssen.
Walter Lacke ist Strategieexperte am Center for International and Strategic Studies in Washington. Sie hören das Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Kongo, dort wird wieder heftig gekämpft. Die Gründe. Peru, 3 Wochen nach dem Erdbeben, die Lage. Und Ungarn, nach vielen Problemen der Minderheiten, sollen besondere Maßnahmen den Roma mehr Schutz bieten. Der Osten Kongos kommt nicht zur Ruhe. In der Provinz Kivu an der Grenze zu Ruanda und Uganda finden seit mehreren Tagen Kämpfe zwischen Milizionären und Regierungseinheiten statt. Zehntausende Menschen befinden sich gemäß der UNO deswegen auf der Flucht. Die Demokratische Republik Kongo hat seit letztem Oktober eine gewählte Regierung und gewählte Behörden. Dem Frieden und Wiederaufbau im Osten des ehemaligen Zaire jedoch scheint ein Erbe des ruandischen Völkermordes im Weg zu stehen. Die Feindschaft zwischen Hutus und Tutsis. Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
In Kivu dreht sich zurzeit alles um einen Mann. Laurent Nkunda, 40 Jahre alt, schlank und groß gewachsen, verheiratet, hat 4 Kinder, besitzt 3 Farmen und 800 Kühe. Er studierte Psychologie, hat aber in den letzten 14 Jahren ausschließlich Militärdienst geleistet. Heute befehligt er als General eine Miliz von einigen tausend Mann, so schätzen Beobachter. Mit dieser ist er seit mehreren Tagen in Kämpfe mit der Regierungsarmee verstrickt und befindet sich nach eigenen Worten im Krieg.
I'll keep defending my troops and,
Er verteidige seine Truppen und die Bevölkerung, doch es sei ein Kriegszustand, erklärte Nkunda am Wochenende gegenüber dem BBC Africa Service.
For me it's a state of war, just a state of war.
Laurent Nkunda bestreitet, dass er die Kämpfe initiiert habe, macht aber klar, wer seine Feinde sind, nämlich ruandische Armeeeinheiten und Interahamwe-Milizen, die 1994 am Völkermord gegen die Tutsi in Ruanda beteiligt waren und darauf in den Ostkongo flüchteten. Die kongolesische Regierung lasse diese Verbände in Kivu gewähren, statt sie zu bekämpfen und aufzulösen, beklagt er. Er wolle Frieden, doch das akzeptiere er nicht.
I'm for peace and, if they want that North Kivu will be a land of FDLR in Interahamwe, we are not agreed with that.
Viele Beobachter berichten, dass Nkundas Milizen im Kampf gegen die ruandischen Völkermordverbände und die kongolesische Armee der Bevölkerung immer wieder großes Leid antäten und er nicht der friedliebende Mann sei, als der er sich ausgibt. Kongos Verteidigungsminister Jikes Jemu bezeichnet ihn rundheraus als Verbrecher.
I wouldn't like to give a floor.
Einem Kriminellen solle man nicht das Wort geben, meinte Jemu ärgerlich gegenüber der BBC. Nkunda habe in den Städten Kisangani und Bukavu Massaker verübt. Das habe die UNO in Berichten festgehalten.
It has been reported by Munyuk.
Nkunda sieht dies allerdings anders.
I'm a Tutsi. I was one of those who arrested the genocide in Rwanda. I know what cost.
Ich bin ein Tutsi, sagt er. Ich habe mitgeholfen, den Völkermord in Ruanda zu stoppen. Ich kenne den Preis, den die Tutsi bezahlen mussten. Jetzt wollen sie auch die kongolesischen Tutsi töten. Ich kann nicht mit jenen zusammenarbeiten, die meine Brüder töten wollen. Inzwischen hat die Regierungsarmee ihre Angriffe gegen Nkundas Einheiten intensiviert und zum ersten Mal einen neuen Kampfhelikopter eingesetzt. Logistisch unterstützt wurde sie dabei von den UNO-Blauhelmen, die sich bisher nie Nkundas Einheiten entgegengestellt hatten. In Bedrängnis geraten, hat Nkunda heute einen Appell zur friedlichen Beilegung seines Streits mit der Regierung aufgerufen. Dennoch bleibt fraglich, ob Nkunda mit Waffengewalt ausgeschaltet werden kann. Er hat mächtige Freunde im benachbarten Ruanda, wo man schon lange eine Lösung des Kivu-Problems fordert. Vor wenigen Tagen trafen sich die Außenminister Ruandas und Kongos und vereinbarten, dass die Entwaffnung und Auflösung der Völkermordverbände in Ostkongo weitergehen solle. Und nur wenn dies gelingt, kann der Kongo Frieden finden.
Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Mehr als 500 Tote und 200.000 Geschädigte hat das schwere Erdbeben von Mitte August in Peru hinterlassen. Aus dem Katastrophengebiet rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Lima kommen Meldungen, wonach viele Erdbebenopfer mangels Hilfeleistung noch immer in äußerst prekärer Situation ausharten. Wie sieht das aus, drei Wochen nach dem großen Beben? Beatrice Meyer, die Leiterin der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit in Peru, gab Ulrich Achermann Auskunft.
Bis vor wenigen Tagen hielt sich Beatrice Meyer im Katastrophengebiet auf. Sie hat den Eindruck gewonnen, dass die Hilfeleistung in den städtischen Gebieten der Erdbebenzone leidlich funktioniere, aber
in abgelegenen Dörfern läuft die Hilfe sehr langsam an. Es kommen zwar einige Lebensmittel, einige wenige Zelte an, aber das reicht bei weitem nicht, weil diese Dörfer sind zum Teil bis zu 90-100% zerstört.
Rund drei Wochen nach den Erdstößen klappt die Versorgung der Opfer also noch nicht lückenlos. Trinkwasser, Notunterkünfte und Ernährung liegen stellenweise noch im Argen. Auch Positives gibt es zu berichten. Gleich nach dem Beben von der Stärke 8 auf der Richterskala begann die lateinamerikanische Solidarität mit Peru zu greifen. Bolivien, Chile und Kolumbien schickten Transportflugzeuge mit Decken und Medikamenten. Auch das heute selbst von Naturkatastrophen heimgesuchte Zentralamerika lieferte Hilfsgüter. Und im Küstenabschnitt des Erdbebengebietes liegt ein Hospitalschiff der mexikanischen Kriegsmarine vor Anker. Nach dem schweren Beben, das die Kleinstädte Ica und Pisco weitgehend zerstörte, hatte sich zunächst das Chaos ausgebreitet. Zwar verfügt Peru über einen dezentralisierten Zivilschutz, doch der sei mit der ersten Hilfeleistung überfordert gewesen, berichtet Beatrice Meyer.
Was passiert ist, ist, dass die Zerstörung so groß war, dass viele Leute vom Zivilschutz selber betroffen waren von den Problemen. Das heißt, sie haben ihre Häuser verloren, sie haben zum Teil sogar enge Verwandte verloren. Das heißt, diese Leute waren dann nicht mehr in einer Verfassung, dass sie wirklich die Nothilfe organisieren konnten.
Obschon die Betreuung der Opfer noch nicht zu 100% gewährleistet ist, macht man sich auch Gedanken über den Wiederaufbau. Die Regierung Perus hat einen Fonds eingerichtet und schafft staatliche Investitionsanreize. Aus der Schweiz ist noch ein Spezialist vor Ort, der sich um den Wiederaufbau der Trink- und Abwasserversorgung kümmert. Die Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit übernimmt im Schwerpunktland Peru einen Teil der Kosten der Instandstellung dieser Infrastruktur. Man habe beschlossen, diese Hilfe auf die besonders benachteiligten ländlichen Armutsgebiete zu konzentrieren, erklärt Beatrice Meyer.
Wir haben uns bei der Unterstützung des Wiederaufbaus in Peru auf dieses Thema Wasser konzentriert, weil es sehr wichtig ist, dass die Bevölkerung relativ rasch wieder Zugang hat zu Trinkwasser.
Sichtbar gemacht hat das Erdbeben auch die Armut und die große Herausforderung, vor der die peruanische Regierung und die Gesellschaft stehen, nämlich eine einigermaßen ausgeglichene Verteilung des Reichtums. In dem von den Erdstößen heimgesuchten Gebiet hat sich in den letzten 10 Jahren eine für den Export arbeitende Landwirtschaft etabliert. Spargeln und exotische Früchte werden mit großem Erfolg angebaut und in alle Welt verkauft. Aber die Arbeitskräfte verdienen Hungerlöhne und haben nicht einmal Anspruch auf minimale Sozialleistungen. Entsprechend prekär leben die Menschen in der Zone, in einfachen Lehmziegelbauten, die keinen größeren Belastungen standhalten.
Ulrich Achermann. Zum Dossier. In vielen Ländern Europas gehören die Roma nach wie vor zur untersten gesellschaftlichen Schicht. Zwei Ereignisse letzten Monat werfen ein Schlaglicht auf die schlechte Integration der Roma. Im italienischen Livorno kamen 4 Roma-Kinder ums Leben, als ihre Hütte im Barackenlager unter einer Autobahnbrücke in Flammen aufging. Und in Bulgarien ist ein 17-jähriger Roma zu Tode geprügelt worden. In beiden Fällen sind die genauen Hintergründe noch nicht bekannt. Auch in Ungarn kommt es immer wieder zu Übergriffen. Allerdings versucht Ungarn, die Situation der mehrere hunderttausend Roma mit einem Ombudsmann für Minderheiten zu verbessern. Das Dossier von Andreas Meyer-Feist von der ARD.
Niemand spielt so schön wie Béla Horváth. 15 Jahre ist er alt, mit einem Engelsgesicht und tiefschwarzen glänzenden Haaren. Sein Geigenspiel verzaubert das Publikum in einem stickigen Saal in der Budapester Josefstadt. Béla Horváth ist Zigan, wie sich die Roma selbst nennen, Zigeuner. Das ist hier im Budapester Zigeunerviertel kein Schimpfwort. Auch Ernő Kalay, ein kleiner, rundlicher Mann Mitte 50, ist Zigeuner. Er lauscht dem Geigenspiel und wird nachdenklich. Ich komme selbst aus einer Musikerfamilie und wollte Pianist werden. Leider hat man mich nicht in die Akademie aufgenommen. Ich habe mich umorientiert und bin Jurist geworden. Ernő Kalay hat eine Karriere als Hochschulprofessor gemacht. Eine der wenigen Roma-Aufsteiger, mit viel Glück und einem dicken Fell. Ihr im Westen habt ein falsches Bild vom Zigeuner, sagt der Professor. In Ungarn ist alles anders. Es gibt eine strenge Roma-Hierarchie. Ganz unten sind die rumänischen Zigeuner, die einzigen, die noch ihre alte Sprache sprechen. Die letzten Roma-Einwanderer in Ungarn. Andere kamen früher. Allen ist gemeinsam, seit mehr als 100 Jahren sind sie sesshaft. Fahrendes Volk gibt es längst nicht mehr. In mehreren Wellen sind die Roma nach Ungarn eingewandert, die erste Gruppe im 14. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert wurden sie mehr oder weniger gewaltsam in die Gesellschaft integriert. Deshalb nennt man sie auch ungarische Zigeuner. Diese älteste Gruppe hat sich besser als die später dazugekommenen mit den Verhältnissen arrangiert. Aus dieser Gruppe kommt auch das junge Genie mit der Violine. Er hat es geschafft. Er ist ganz oben angekommen in die ungarische Gesellschaft. Doch die meisten sind ganz unten. Egal, wer gerade an der Regierung war, auf dem Papier wurden den Roma immer mehr Rechte gegeben. Aber wirklich verbessert hat sich ihre Lage nicht. Ernő Kalay ist frisch gewählter regierungsamtlicher Ombudsmann für die Minderheiten in Ungarn. Der erste Roma in diesem Amt. Sein Vorgänger war deutschstämmig, ein Schlosser mit Volksschulabschluss, mit viel gutem Willen, aber wenig Erfolg. Von Ernő Kalay, dem Juraprofessor, ist mehr zu erwarten. Der Roma-Ombudsmann residiert in einem lauten Büro in der Budapester Innenstadt. Auf seinem Schreibtisch landen die Beschwerden derjenigen, die sich von den Behörden ausgegrenzt fühlen. Zum Beispiel die Stadtverwaltungen in der Provinz. Wenn ein Zigeuner kommt und Fördergelder will, kriegt er gesagt, geh doch zu deiner Roma-Vertretung.
Dabei wissen sie genau, dass die Roma-Vertretungen keine sozialen Unterstützungen bieten können, um die Familien zu ernähren. Das können nur die Stadtverwaltungen, aber die halten ihr Geld zusammen. Offizielle Fördermittel für die Roma gibt es nicht. Mittag in der Budapester Josefstadt. Die Glocken läuten. Von den alten Gründerzeithäusern bröckelt der Verputz. Frauen mit brauner Haut und bunten Kopftüchern hängen Wäsche auf. Hinter schmiedeeisernen Toren wuchert Unkraut. Durch eine schiefe, hölzerne Tür gelangt man in die Welt von Marta Pancil. In diesem Stadtteil wohnen noch sehr viele Roma. Sie leben hier seit Generationen. Die Gemeinschaft ist stark. Aber sie werden langsam aus ihren Wohnungen verdrängt. Ständig sind Mieter bei uns in der Rechtsberatung. Sie wollen ihre Wohnungen behalten. Marta Pancil ist eine energische, schmale Frau um die 50. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen ihrer Minderheit gegen Behördenwillkür zu helfen. Ehrenamtlich. Öffentliche Unterstützung gibt es dafür nicht. Noch nicht. Aber vielleicht ändert das ja der neue Ombudsmann der Regierung. Wir haben große Erwartungen, weil er einer von uns ist, aus einer Minderheit, die ständig um ihre Anerkennung kämpft. Wir hoffen, dass uns das helfen wird. Ein Ehepaar will wissen, wie es sich gegen die Kündigung ihrer Wohnung wehren kann. Die Vertreibung der Roma durch Bauspekulanten ist nicht zu übersehen. Die alten Häuser werden entmietet, notfalls mit dem Vorschlaghammer. Sie werden nicht saniert, sondern gleich abgerissen. An ihrer Stelle entstehen hässliche Neubauten, aber mit allem Komfort zu einem, wie die Bauherren sagen, angemessenen Preis für die Eigentumswohnungen. Roma können sich diese Preise nicht leisten, erwünscht sind sie ohnehin nicht. Jenő Sigó leitet das ehrenamtliche Beratungszentrum für Roma in Budapest. Auf seinem Schreibtisch landen die besonders schweren Fälle. Familien, die nichts haben, Väter ohne Ausbildung und Job, überforderte Mütter. Oft gelingt es ihm nicht, den Menschen eine Perspektive zu geben. Es fehlen die Voraussetzungen. Ausbildung ist enorm wichtig, sonst kommen sie nie raus aus ihrem Elend. 400.000 Roma in Ungarn haben den Anschluss schon vollkommen verloren. Sie bekommen nicht mal Arbeitslosengeld. Sie bekommen nichts. Das sind Menschen, die von jeder sozialen Fürsorge ausgeschlossen sind. Ein Skandal, der in der ungarischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Die Ausgrenzung hat Tradition. Die Roma, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, wurden nach 1945 von den Kommunisten zusammengepfercht, isoliert und damit praktisch unsichtbar gemacht. Es gibt 500 bis 700 Roma-Siedlungen in Ungarn. Das sind Hütten und Verschläge im Dreck. In meinen Augen sind das so etwas wie Konzentrationslager, in denen die Menschen dahin vegetieren. Daraus können sie sich von selbst nie befreien. Als billige Handlanger waren die ungarischen Zigeuner gut genug. Höchstens 8 Jahre Grundschule wurden ihnen zugestanden. Und eine Hütte mit Wellblechdach im Schlamm. Es ist eine Frage der Moral und des Anstands, diese Barackensiedlungen zu beseitigen und für menschenwürdige Unterkünfte zu sorgen. Es ist schon jetzt so, dass diese Zigeuner sogar innerhalb der Roma-Gesellschaft isoliert werden. Die wenigen Roma, die es geschafft haben, die Karriere gemacht haben, sie wenden sich ab. Nicht mal von dort bekommen die Ärmsten Unterstützung. Deshalb ist es so wichtig, sie aus dem Elend zu holen. Geschafft hat es der junge Geigenvirtuose Béla Orvat. Im Budapester Beratungszentrum für Roma spielt er umsonst. Er hat sich nicht abgewendet. Die anderen, die es weniger gut getroffen haben, hoffen, dass es auch für sie aufwärts geht, wenn ihre Probleme bei der EU-Kommission in Brüssel landen. Dort soll es Fördermittel für Roma geben. Angekommen ist das Geld noch nicht.
Das Dossier Minderheitenschutz in Ungarn. Andreas Meyer-Feist ist von der ARD, ist diesem Thema nachgegangen. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Franco Battel. Für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.